Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und wie jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und heute zum allerersten Mal in dieser Konstellation Jannes Fett von HV Capital und Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures. Und das Coole ist, die beiden kennen sich schon, werden sie auch gleich erzählen, woher und wie gut. Aber auf jeden Fall haben sie zwei tolle Themen mitgebracht. Es gab eine starke Runde im Bereich Robotics und es gibt eine ja wirklich bemerkenswerte frühe Runde im Bereich, ich würde sagen, Nachhaltigkeitsdaten und ESG-Bewertungen. Also zwei coole Themen, die ja ein bisschen weiter auseinander sind, aber jetzt gleich in der vollen Bandbreite analysiert werden von, wie gesagt, Jannes Fett von HV Capital und Fabian Krautwurst von Cavalry Ventures. Viel Spaß dabei.
Heute zu Gast
Fabian Krautwurst, Principal bei Cavalry Ventures. Cavalry Ventures ist ein Pre-Seed- und Seed-Fonds aus Berlin. Wie ich immer gerne sage, unsere Mission ist es, die beste User-Experience für das Produkt Early-Stage Venture Capital für Gründerinnen und Gründer im Bereich Pre-Seed und Seed in Europa anzubieten. Wir konzentrieren uns bei unseren Investments auf keine bestimmte Industrie, haben dafür aber einen sehr klaren Fokus, wenn es um die Stage geht, nämlich so früh, wie es für die Company Sinn macht. Hierbei führen wir Finanzierungsrunden gerne an, meistens mit einem initialen Ticket zwischen 500.000 Euro und 4 Millionen.
Und? Jannes, Investment Manager bei HV Capital im Growth Team. HV Capital ist ein in Berlin und München ansässiger Multistage Fund. Letzte Fundgeneration waren 800 Millionen, von denen wir bis von einer halben Million bis zu 50 Millionen investieren können. Fokussieren uns dabei hauptsächlich auf den europäischen Raum und alles von Seed bis Series D. Thematisch sind wir sehr generalistisch aufgestellt, können Consumer Internet, wir können SaaS, machen aber auch Deep Tech Themen und Robotics.
Investments und Exits.
Fabian, Jannes, freut mich sehr. Hallo, ihr beiden.
Moin, Jan.
Hi, Jan.
Ja, mega cool. Und wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, ihr beiden kennt euch. Ihr habt so schön gesagt, ihr seid aus der gleichen Kohorte. Das ist ja cool.
Ja, genau. Ich glaube, Fabian und ich haben beide 2015 im VC angefangen, sind da damals beide nach Berlin gekommen. Er damals auch schon bei Cavalry, ich damals noch bei Lakestar. Und irgendwie spannend zu sehen, da jemanden zu haben, mit dem man dann über die Jahre echt auch eine tiefe Verbindung aufbaut und nicht nur einmal, zweimal, dreimal zum Land trifft, sondern wahrscheinlich mittlerweile sind wir bei 25 oder so angekommen.
Oh, wow.
Macht dann immer Spaß, dann trifft man sich auf den einschlägigen Konferenzen. Leider bisher noch nicht auf Deals, aber das kommt vielleicht dann auch noch.
Mhm. Ja, da arbeiten wir auf jeden Fall dran, würde ich sagen.
Was könnten denn so Deals sein, wo ihr euch treffen könntet?
Ich glaube, Fabi hat mittlerweile auch viele Deals im Climate Tech gemacht, da wo ich ja auch in der Growth Stage aktiv bin oder einen Großteil meiner Zeit drauf verwende. Ich glaube, da kommen bestimmt ein paar Companies bald hoch, die eher in Seed oder Co-Seed, die dann auch in Growth kommen.
Mhm. Genau, ich muss quasi in Vorarbeit gehen und Jannes schaut dann drüber, ob es ihm gefällt oder nicht, sozusagen.
Ja, können wir gleich mal vielleicht auch als Brücke nehmen ins erste Thema rein, weil ihr habt zwei Themen mitgebracht. Ich habe schon gesagt, die Brücke zwischen den beiden Themen ist kompliziert, weil sie, glaube ich, sehr unterschiedlich sind. Das erste Thema finde ich aber mega faszinierend, das zweite auch, ne? Aber das erste Thema, da gibt es viele Punkte, wo man sagen muss, kleines Ausrufezeichen dran, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir können auch direkt gerne irgendwie einsteigen, weil ich glaube, das hat auf jeden Fall für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt in den letzten Tagen. Mhm. Wir würden für die erste Analyse einmal nach München springen, weil dort Anfang der Woche Robco eine sehr, sehr ordentliche Series B bekannt gegeben hat. Insgesamt haben sie in der Runde jetzt 39 Millionen eingesammelt. Angeführt wurde die Runde von Lightspeed Ventures und insgesamt hat Robco damit, glaube ich, mittlerweile an die 55 Millionen Euro eingesammelt. Und bei der Finanzierungsrunde sind jetzt auch wieder die Bestandsinvestoren dabei, also unter anderem Sequoia Capital, Kindred Capital. Man kann zusammenfassend, glaube ich, also sagen, nur jetzt auf die Runde geschaut, Robco hatte irgendwie vor der Runde schon ein sehr, sehr vielversprechendes Setup an Investoren und mit Lightspeed hat man jetzt nochmal ein weiteres Schwergewicht dazu gewinnen können. Die Company ist auch noch gar nicht so alt. Wurden im Jahr 2020 von drei wissenschaftlichen Mitarbeitern an der TU München gegründet. Ich kann vielleicht kurz zum Einstieg darauf eingehen, mal was sie machen. Also ich fange ja immer an, so ein bisschen so vereinfacht gesagt, bietet Robco dem industriellen Mittelstand, also quasi produzierendes Gewerbe die Möglichkeit, Roboterlösungen in ihre bestehenden Prozesse zu integrieren, um insbesondere sich wiederholende und auch manuelle Aufgaben zu automatisieren. Ja, also kannst du dir vorstellen, ich glaube, einfache Use Cases sind Maschinen B- oder Entladen oder Palettieren. Und so einfach dargestellt klingt das alles erstmal relativ selbstverständlich und so, ja, ist so der natürliche Lauf der Dinge, ist es aber gar nicht. Und ich glaube, dafür muss man so ein bisschen die Besonderheiten von Robco anschauen, bevor wir dann gleich so ein bisschen in die Analyse gehen, weil der Einsatz von Robotics im industriellen Umfeld ist oder war bislang eigentlich fast ausschließlich großen Konzernen mit entsprechenden finanziellen und personellen Kapazitäten vorbehalten, ja. Und Robco adressiert aber sehr konkret den industriellen Mittelstand. Also hier sind die Bedingungen natürlich, da sind die Bedingungen natürlich sehr anders, ja. Du hast sehr individuelle Setups, du hast weniger Budget, du hast nicht unbedingt die Expertise, solche Systeme zu installieren oder zu bedienen. Und Robco hat ja genau für die Voraussetzung eine Lösung entwickelt. Und hier gibt's so ein paar Buzzwords, die man, wenn man sich die Website auch anschaut, die man hervorheben muss, glaube ich, und auf die ich ganz kurz eingehen kann. Irgendwie auf der Website ist die Sprache von Modular, Plug and Play, Low Code, End to End. Ich glaube, jetzt haben wir spätestens die Aufmerksamkeit der gesamten Torstraße für uns. Und einmal sprechen sie von modulare Plug and Play Systeme. Damit geht einher quasi das Versprechen, dass sich die Systeme beim Kunden innerhalb von nur wenigen Tagen installieren lassen, ja, und einsatzbereit sind. Außerdem, dass sich diese quasi an die Bedürfnisse und Gegebenheiten des Kunden anpassen lassen und dieser auch nur Teilmodule kaufen kann. Das nächste Buzzword war Low-Code. Also Low-Code heißt, hierbei ist eben kein geschultes Fachpersonal notwendig, sondern es lässt sich quasi von jedermann irgendwie bedienen. Und End-to-End-Systeme mit zukünftigen Schnittstellen abgedeckt heißt im Endeffekt, die Systeme sind in sich komplett. Ja, also der Kunde bekommt alles aus einer Hand. Gleichzeitig sind diese aber auch flexibel und in verschiedene Setups quasi integrierbar und andere Lösungen, die es am Markt gibt. Und ich glaube, die letzte Innovation ist so ein bisschen, es ist ein Mietmodell. Ja, also auf der Website sieht man schon, es ist ein Mietmodell ohne Anzahlung. Und da kann man zusammenfassend, glaube ich, sagen, so Status quo ist bekannt, dass ich Maschineneinsatz für den Mittelstand oder mittelständisches Industriebetriebe eigentlich nur lohnt, wenn sich diese schnell und flexibel auf verschiedene Aufgaben umprogrammieren lassen. Und genau das macht Robco irgendwie möglich. Also von daher, glaube ich, treffen sie da ganz gut den Markt, auf jeden Fall.
Janis, gibt's ein Haar in der Suppe?
Nee, nicht wirklich. Ich glaube, hat Fabi extrem stark erklärt. Ich finde es besonders auch aus den Buzzwords und aus den Thematiken, die er eigentlich auch angerissen hat, einen besonders spannenden Case. Also ich glaube, erstmal wieder super positiv, wieder einen Robotics-Startup aus München zu sehen. Natürlich auch wieder aus dem CDTM-Umfeld. Also quasi auch da, wo es herkommen sollte. Glaube ich, wieder ein Testament dazu, wie gut die Arbeit dort vor Ort ist. Und besonders die Ansätze, das als Leasing-Modell bzw. Mietmodell anzubieten, ist natürlich extrem spannend, weil das eigentlich die Robotics einfach neuen Kundengruppen verfügbar macht, die es vorher nicht konnten. Kann mich noch erinnern, als Studentenjob früher habe ich auf einer Müllsortierstation Kickerhefte auseinandergerissen, die Plastikfolie nach A, das Kickerheft nach B und das Spielzeug nach C gelegt, dass die Arbeit dann nicht mehr irgendwelche 18-jährigen Schüler machen müssen, sondern Roboter. Ist natürlich so ein Thema, dass sich das im Kopf total aufgeht und Robco da einfach ein sehr spannendes, aber auch VC-finanzierbares Modell gefunden hat, was, glaube ich, am Markt gerade gut Traction aufnimmt.
Sie nennen es bei sich auf der Webseite Fachkräftemangel, den Sie bekämpfen möchten. Das ist mir noch nicht ganz klar, wo da jetzt der Fachkräftemangel reinkommt.
Ja, ich glaube, dass es Robco sich primär auf solche Themen fokussiert, die heutzutage halt von Hilfsarbeitern gemacht werden. Ne? Also das sind so die typischen Themen, so das Palettieren oder irgendwelche Maschinenbestücken und so, die heutzutage eben von Hilfsarbeitern gemacht werden, die Robco ersetzt. Ich glaube, sie gehen nicht ganz tief in diese super Enterprise-Heavy-Use-Cases rein, wie irgendwie Schweißen oder Kleben, die super komplex sind, nehmen aber sozusagen diese Vorarbeit Stufen heute schon extrem gut weg, die halt sonst ein BMW natürlich in deren super automatisierten Fabriken schon vor hat, aber für mittelständische Unternehmen das eben deutlich, deutlich schwieriger ist.
Ja, ich glaube auch, ne, du siehst es ja auf der Website, also ich bin da sehr bei Janis, was er gerade gesagt hat. Man spricht natürlich einerseits so, wir lösen hier einen Fachkräftemangel, ja, das ist der Pitch an den Kunden. Gleichzeitig ist aber auch ganz klar, hier geht es halt um Kostenersparnis. Genau. Ja, wenn man auf der Website mal schaut, da gibt es auch diesen Calculator, wo man quasi so ein bisschen mal back of the envelope kalkulieren kann, wie viel kann man denn mit so einem System einsparen.
Der ist sehr gut gemacht, finde ich. Ne? Müsste eigentlich jedes Startup haben, sowas, ja.
Das ist ein No-Brainer, im Sinne von wegen so vom Pitch, es ist ein ziemlicher No-Brainer. Was ja häufig bei Startups doch das Problem ist, dass du vielleicht irgendwie so einen Educational Component hast. Aber in dem Fall, ne, du hast ja den Kalkulator und die zentrale Variable von diesem Calculator ist halt das Bruttogehalt pro Arbeiter. Ja. Mhm. Und ich glaube, dann auf der anderen Seite sieht man auch direkt so 75% Kostenvorteil gegenüber dem Mindestlohn. Also so wie Jan es beschrieben hat, ne, ich glaube, relativ straightforward und auch der Pitch zum Kunden sollte da sehr einfach gehen, warum wahrscheinlich auch so eine Runde gerade geraced wurde.
Ja. Und du siehst aber auch sofort in dem Calculator, war das, glaube ich, so, alles, was dann so kompakter, so ein bisschen komplizierter wird, das decken sie gar nicht ab. Da sagen sie, geh mal mit uns ins Gespräch, das ist nicht Teil unseres Standardangebots gerade.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist sehr normal. Ne? Du hast so dein Bread-and-Butter-Business, was halt in einem bestimmten Korridor liegt. Und dann gibt's wahrscheinlich so Spezialfälle, ne? Also man hat ja gesehen, je komplexer, also mit diesem Calculator sieht man, je komplexer so ein System ist, erstmal eine Anfrage stellen. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn das System quasi zu einfach ist, muss man auch eine Anfrage stellen, weil der Kunde dann potenziell vielleicht zu klein oder zu groß ist. Und ich glaube, gerade in der Phase, wo das Unternehmen jetzt ist, muss man sich auch sehr klar darauf konzentrieren, wer ist denn mein ICP und wer fällt da rein und wer nicht. Und das wird, glaube ich, auch viel reininterpretiert in diesen Calculator, aber ich glaube, das wird darüber auch ein bisschen transparent. Ja.
Ja, ich glaube sogar historisch ist das neu, dass Robgo sozusagen eigentlich direct to consumer verkauft, also irgendwie direkt an die Mittelständler, während in der Vergangenheit, glaube ich, die Robotics Projekte und so ähnliche Themen eher über Partner dann auch und über Service Provider verkauft wurden. Also ist, glaube ich, auch vom Vertriebsmodell einigermaßen neu in dem Markt, dass das so überhaupt funktioniert, was dann natürlich auch ein bisschen mit der Komplexität zu tun hat, wobei man dann natürlich auch sagen kann, in Zukunft wird das über Robgo bestimmt auch funktionieren, dass man die noch komplexeren Use Cases dann gegebenenfalls mit Partnern oder ähnlichen Service Providern abbilden kann. Also ist auch irgendwie im Go-to-Market nochmal eine neue Art, den Markt zu bespielen.
Und jetzt Lightspeed und Sequoia, das sind natürlich zwei Ritterschläge, ne? Die investieren sehr, sehr viel, habe ich gesehen, irgendwie zwischen 1200 und 2000 Investments insgesamt schon auf Crunchbase verzeichnet, aber trotzdem wahrscheinlich erstmal irgendwie auch das ein kleines Ausrufezeichen oder ein kleines Siegel. Aber warum ist das eigentlich ein VC-Case, habe ich mich gefragt? Also was genau ist hier der sag mal, der Risikoanteil noch?
Ich glaube, das ist erstmal, wie du es gesagt hast, natürlich ein Ritterschlag, vor allem weil Sequoia und Lightspeed auch, sag ich mal, in den USA und ich glaube teilweise auch schon in Asien Robotics Investments getätigt haben. Das heißt, sie sind nicht komplett neu in dem Markt, sondern haben da bestimmt schon auch einiges an Vergleichswerten, auf die sie sich irgendwie beziehen können. Meiner Meinung nach ist das ein typischer VC-Case, weil du hier einfach einen unfassbar großen, adressierbaren Markt hast und ein extrem krasses Problem, nicht eben, dass das Fachkräftemangels. Und ich glaube, da scheuen dann weniger VCs mittlerweile davor, dann auch gegebenenfalls in die Hardware zu investieren, besonders wenn sie wie bei Robgo jetzt gerade ja schon ziemlich de-risked scheint. Also es scheint ja nicht mehr so das Problem zu sein, dass diese Roboter herzustellen oder diese Roboter zu verkaufen oder wirklich den ROI dieser Roboter in bestehenden Fabriken heutzutage schon zu zeigen. Das heißt, man hat, glaube ich, schon einen Großteil der Technologie irgendwie de-risked und außerdem zeigt Robgo das ja auch relativ stark auf deren Website, dass ein Großteil der Differenzierung eben auf der Software stattfindet und gar nicht unbedingt auf der Hardware-Seite. Ich glaube, das sind dann wiederum Modelle, die über den VC deutlich einfacher zu finanzieren sind, wenn die unfairen Vorteile oder, sag ich mal, die USPs mehr auf der Software als auf der Hardware-Seite verordnet sind, weil dann investiert man eben in Commodities teilweise auf der Hardware und hat nicht das Problem, dass wenn eine Lieferkette aus China zusammenbricht, man quasi keinen neuen Supply mehr bekommt und eigentlich keine Roboter mehr verkaufen kann, ohne dass ich da jetzt super tief in die Details stecke, wo genau die USPs der Firma verordnet sind, ist, glaube ich, die große Software-Komponente letztendlich wieder ein Teil, der das Ganze sehr viel VC finanzierbar macht und auch zu einem starken VC-Modell.
Ja, bin ich mega bei dir, Janis. Also, glaube ich, sehr, sehr gut analysiert, weil ich glaube auch, also zu dieser Software-Komponente, das hat man auch dort wieder gesehen. Einerseits, glaube ich, dieses Thema Commodity, also im Sinne von wegen so, man denkt immer bei Roboter, denkt man immer erstmal an diesen physischen Roboter, ne? Wo Janis, glaube ich, schon gesagt hat, ich glaube, viel davon wird Commodity und es ist auch die Frage dann was, aber ein Großteil wird es auf jeden Fall. Was man auch wieder sieht ist, es gibt auch hier wieder so, ich glaube, die wissen einfach sehr genau, was ihr ICP ist, im Sinne von wegen, was machen wir, was tun wir nicht. Weil man auch wieder sieht, sie haben ja so ein bisschen so ein Partnerschaftsprogramm, wo es dann doch wieder so spezielle Anwendungen gibt, also zum Beispiel verschiedene Roboter irgendwie Aufsätze, die sie über Partner beziehen, wo sie dann wahrscheinlich wieder sagen, okay, das ist nicht in unserem Park, das passt nicht in unser VC-Scale-Model, das lagern wir aus. Also ich glaube, es ist einerseits dieser Software-Fokus und dann aber auch ein ganz klarer Fokus, was tun wir oder was tun wir auch ganz bewusst nicht, was es dann irgendwie zu einem VC-Case macht. Ja.
Mhm. Ihr habt ja beide das Mietmodell angesprochen. Warum Mietmodell? Was ist da der Vorteil gegenüber dem, sagen wir, dem, weil, also es bedeutet ja, man muss vorfinanzieren, ne? Man braucht irgendwie wahrscheinlich eine Fremdkapitalkomponente irgendwann, um dann hier auch zu skalieren. Oder was ist der Vorteil aus eurer Sicht?
Ja, meines Erachtens ist das vor allem der Pitch Richtung Kunden. Ne? Weil, also, das hatte ich ja eingangs erwähnt, was Robgo so besonders macht, ist dieser konkrete Pitch Richtung industriellen Mittelstand. Und der industrielle Mittelstand hat natürlich jetzt nicht die finanziellen Mittel, sich so eine komplette sag ich mal, so ein komplettes Anlagenangebot irgendwie einzuholen. Und deshalb glaube ich, dieses Mietmodell ist, also es ist eine Komplexität, die kommt natürlich dazu für das Modell. Ja, das macht es auf jeden Fall komplizierter. Gleichzeitig ist es aber auch notwendig, damit du diesen Pitch so machen kannst, wie sie es eben machen, nämlich genau solchen Unternehmen eben anbieten, so hey, wir sind euer Einstieg in Robotics und Automation, ohne aber eben diese bisher sehr gewohnten, sehr, sehr hohen Anzahlungen. Ne?
Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass das Thema SPVs und Fremdkapitalfinanzierung für solche Themen mittlerweile im VC-Markt auch nichts Neues mehr ist. Ne? Also ich glaube, NPAL macht das schon auf einer sehr großen Scale. Mhm. Man sieht extrem viele Unternehmen im Climate Tech, die eine große Hardware-Komponente haben, zum Beispiel für Direct Air Capture, wo eben solche Anlagen auch über Debt finanziert werden. Meistens ist es dann so, dass die ersten 2-3 Cases oder großen Projekte über Equity teuer finanziert werden müssen, damit man dort einmal den Product Market Fit zeigen kann und auch die Finanzierbarkeit dieser Modelle. Und sobald das eigentlich de-risked ist, kriegt man dort auch dann für die verschiedenen Assets und die Projekte eben eigentlich auch mal sehr gute Debt-Finanzierung, die man nutzen kann, um die Projekte wirklich als Geld zu verkaufen.
Und vielleicht so als letzte Frage noch, wenn jetzt Robco bei euch pitchen würde, was ist so die kritische Frage, die man denen stellen würde? Also an welcher Stelle würde sich so gibt es so eine Make or Break, also so einen Moment, wo man sagt, also wenn sie die Frage nicht richtig beantworten, dann hätte man trotzdem ein Problem? Oder, also klar, jetzt rückblickend, Sequoia und Lightspeed haben investiert, wahrscheinlich war da schon alles in Ordnung, aber gibt es so eine Frage, wo ihr sagt, da müssen sie darauf achten?
Ja, ich glaube schon, dass das Modell, wie sie es jetzt fahren, in der Skalierbarkeit einfach operativ ein echt dickes Brett ist, was sie da bohren müssen und wahrscheinlich auch gerade schon tun. Also die Umsetzbarkeit, diese Anlagen at scale europaweit zu verkaufen, zu verschiffen, zu installieren. Also ich glaube, das ist nicht wie die typische SaaS-Company, die einmal ein Produkt hat und dann das dort dann verkaufen kann, sondern ich glaube, da müsste man besonders in den weiterphasigen Investitionsrunden eben auch es schaffen, diese Skalierbarkeit anzudeuten oder zu zeigen. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass dieses Unternehmen bestimmt mit der jetzigen Investorenwahl auch in Richtung USA gehen sollte oder will. Ich glaube, das wird auch nochmal ein spannendes Thema. Aber ich glaube, grundsätzlich ist der Hype um Robotics gerade ja sowieso da, weshalb ich glaube, da weiter auch viele Investoren draufschauen werden, die da Lust haben, das zu finanzieren.
Ich glaube auch in Ergänzung noch dazu, also ich bin sehr bei Janis, dass diese Service-Komponente sehr entscheidend wäre oder irgendwas, was man besser verstehen muss. Ich glaube in dem Sinne auch das Packaging und das Pricing, ne, weil sie haben selber auf ihrer irgendwie angegeben, sie haben da unterschiedliche Klassen. Also irgendwie zum Beispiel ein M-Service-Software-Paket, was auch immer das heißt. Also ich glaube, es wird vor allem dann auch spannend oder eine Frage, die man sicherlich stellen muss, ist so, wie sieht langfristig ein Pricing aus, was für den Kunden funktioniert, aber auch für die Company. Das ist, glaube ich, noch so ein Punkt, den ich noch ergänzen würde, ja.
Da würde ich sagen, wir springen zum nächsten Thema. Ihr habt ja gerade den Nachhaltigkeits-Climate-Tech-Bereich schon angesprochen. Da sind wir so ein bisschen drin. Ich habe ja gesagt, die Brücke wird schwierig, weil wir eigentlich den Schauplatz komplett ändern, ne?
Ja, ich glaube schon. Wir springen jetzt auch von München nach Köln. Auch immer gut zu lesen, wenn dort große Seed-Finanzierungsrunden angeführt werden. Es geht da um Sunhat, eine Company, die ich auch schon länger jetzt irgendwie verfolge. Besonders, weil ich einen der Gründer, Lukas, der hat das zusammen mit Ali und Alexander gegründet. Noch damals ist, glaube ich, auch aus der ähnlichen Kohorte wie Fabi und ich, hat damals bei Capnemic begonnen, die damals auch die Pre-Seed von Sunhat geleadet haben und ist mittlerweile jetzt eben auch auf die Unternehmerseite gewechselt und hat Sunhat gegründet. Unternehmen, wie ich gesagt habe, das in Köln ansässig ist und jetzt eine 5 Millionen Seed-Runde von EnBW geraced hat. Schien wohl ein Prozess zu sein, der auch gar nicht so richtig über den Markt ging, sondern EnBW, die schon mit Sunhat zusammenarbeiten, haben sich dort wohl relativ schnell entschieden zu investieren, was, glaube ich, sehr gute Nachrichten sind. Ich finde das ein sehr spannendes Modell und deswegen würde ich kurz darauf eingehen. Letztendlich hat Sunhat eine Plattform gebaut, die es erlaubt, Unternehmen, teilweise großen Enterprises, aber auch deren Suppliern, die ganzen ESG-Daten, die sie intern liegen haben, so ein bisschen zu streamlinen und automatisiert und schneller Reports zu erstellen. Ich glaube, warum ist es überhaupt wichtig? Es ist wichtig aufgrund der EU-Taxonomie, aufgrund von CSRD und von vielen anderen weiteren Regulatoriken, die sich eigentlich gerade in den Markt breit machen und Unternehmen dazu zwingen, ESG-Daten nicht nur zu erfassen, sondern eben auch zu reporten. Das ist gerade noch sehr in den Kinderfüßen von der Umsetzung. Das bedeutet, es sind hauptsächlich Bemühungsgesetze, so wie wir das gerade verstehen, und noch keine Gesetze, die Unternehmen wirklich dazu zwingen, Sachen zu machen. Aber es ist eben dadurch, dass es jetzt gerade auf der regulatorischen Ebene so verordnet wird, ein immer größerer werdendes Thema für viele der großen deutschen Unternehmen oder europäischen Unternehmen sogar auch. Und so, dass Sunhat gesagt hat, hey, in Zukunft werden diese Data Requests rund um ESG-Daten einfach immer nur noch steigen. Und sie setzen sich jetzt sozusagen mit einer automatisierten Lösung on top auf die ERP- und BI-Systeme von den verschiedenen Unternehmen und erlauben denen, diese Datenprozesse zu streamen Streamline und ähnliches. Also ein Beispiel davon zum Beispiel ist EcoVadis, was mittlerweile ein französisches Unternehmen, auch finanziert von Eurazeo General Atlantic, deutlich in über 1 Milliarde wert, deutlich über 100 Millionen ARR. Die haben eigentlich nichts anderes gebaut als ein Questionnaire-Tool, was Supplier ausfüllen müssen, damit sie am Ende des Tages mit den großen Volkswagen, BMWs und Co. dieser Welt zusammenarbeiten dürfen. Bedeutet, es ist so eine Art ESG-Rating für die Supplier. Und genau da setzt sozusagen Sunhead heutzutage an, dass sie es helfen, Unternehmen, die diese EcoVadis-Zertifizierung brauchen oder Unternehmen, die mit Nestle oder Unilever zusammenarbeiten wollen, deren ESG-Data-Requests zu erfüllen und diese Daten irgendwie möglichst schnell und automatisiert zu erfassen und dann eben auch zu reporten. Das kann sein von, wo kriege ich eigentlich meine Rohstoffe her, bis hin zu, habe ich Kinderarbeit in meiner Supply Chain oder wie ist der Carbon Footprint von den Produkten. Ja, das sind alles so die verschiedenen Faktoren, die dort genutzt werden können. Monetarisiert wird das ganze Thema eben über die großen Corporates, die dafür eine klassische Software-Subscription zahlen, aber eben auch die Supplier, die das Tool nutzen und dort zahlen. Und ich finde es schön zu sehen in dem Markt, dass sich da eben was tut, weil es extrem viele Questionnaire-based Tools gibt, die darauf beruhen, dass Unternehmen oder Supplier Questionnaires ausfüllen können, in dem dann die Frage steht, habt ihr Kinderarbeit bei euch in der Fabrik? Und ich glaube, von 1 Million Questionnaires steht 1 Million mal Nein drin, wo wahrscheinlich mindestens irgendein einstelliger Prozentsatz davon wahrscheinlich auch irgendwie nicht der Wahrheit gemäß ist. Und EcoVadis ist ein Teil davon, die sich darum sozusagen gekümmert haben, diesen Questionnaire-Prozess möglichst auditable und gut darzustellen. Sunhead geht für mich jetzt hier eben noch eine Stufe tiefer, indem sie halt diese Prozesse wirklich versuchen zu automatisieren und zu streamlinen und dort meiner Meinung nach ein spannendes Produkt bauen. In der Runde auch vielleicht ganz spannend mit investiert hat WEPA, die auch einer der großen Kunden sind laut der Website. Das heißt hier sozusagen auch ein starkes Industriekonsortium, was sich rund um das Thema bewegt.
Mega spannendes Thema, finde ich, ne? Denen kommt eine große Verantwortung zu. Die müssen einen super Job machen. Ansonsten, wenn das mal einmal rauskäme, dass das Produkt nicht funktioniert, ist wahrscheinlich die Reputation sofort im Eimer, ne?
Ja, ich glaube schon, dass man da eine sehr starke Qualitätskontrolle am Ende des Tages ranbringen muss. Heutzutage funktioniert das noch, weil ich, wie gesagt, am Anfang so ein bisschen das Gefühl habe, oder es ist mittlerweile auch so von den Kundenfeedbacks, die wir in dem Markt hören, dass es hauptsächlich ein Bemühungsgesetz ist. Das heißt, es reicht schon viel zu fragen und viel zu zeigen. Aber es ist noch nicht so, dass es dort wirklich die Strafen angesetzt werden. Wir ziehen da immer so ein bisschen den Vergleich zum DSGVO, also zum Datenschutzgesetz. Da hat es ja auch viele Jahre gedauert, bis wirklich richtig at scale Strafen verhangen worden sind und Leute dafür sozusagen auch, ich sage mal, nicht ins Gefängnis gekommen sind, aber am Ende des Tages gefeuert wurden und ähnliches. Ich glaube, das ist eine ähnliche Entwicklung, die wir hier wahrscheinlich sehen, was aber auch, glaube ich, zeigt oder bedeutet, und das zeigt auch so ein bisschen der VC und Startup-Markt, es ist einfach ein brutal kompetitives Feld. Also es gibt sehr viele Unternehmen, die jetzt einfach da reingehen in den Markt, weil sie ihn eben als so spannend und so schnell wachsend sehen. Also glaube ich, wird es ein harter Kampf dort.
Fabian, wie schaut ihr da drauf?
Ich glaube, der entscheidende Punkt, hat Janis jetzt gerade zu allerletzt gesagt. Also erstmal, ich bin bei allem sehr, sehr bei Janis im Sinne von, es gibt sehr viel so Questionnaire-Produkte da draußen im Markt. Ist immer so die Frage, wie funktionieren die? Also ich glaube, dieses Audit-Level ist unfassbar wichtig und muss noch deutlich größer werden. Für mich ist es aber vor allem auch ein Thema, also jetzt einfach die VC-Brille aufgezogen, das ist halt ein mega kompetitiver Markt. Ja, also es gibt unfassbare viele Teams, die sich darauf stürzen, weil es halt auch einfach relativ obvious ist, dass dort gerade irgendwas passiert. Und am Ende ist natürlich auch die Frage so, wie erkennst du in so einem Feld, welche Company sich am Ende durchsetzt? Ja, und es ist immer die Frage, wie wir da drauf schauen, ist, wie viel Differenzierungspotenzial ist für so eine Lösung denn überhaupt da? Ich glaube, grundsätzlich ist das gegeben, geht aber auch mit extremen technischen Herausforderungen einher. Und einerseits brauchst du auch einen gewissen Buy-in von den Playern, in welcher Industrie du auch immer bist. Dementsprechend, also wie gucken wir da drauf? Grundsätzlich ein mega spannendes Thema. Sehr, sehr schwierig, da eine Wette einzugehen, weil es einfach sehr kompetitiv ist. Ja.
Ist wahrscheinlich dann in so einer ganz frühen Runde auch wirklich schwer, ne? Ist dann wirklich da sind wir jetzt richtig im Risiko drin, weil es einfach gar nicht klar ist, wer hinter das Rennen machen kann, ne?
Ja, es ist auch, also weißt du, es ist auch immer eine Timing-Frage. Also bei uns, wir sagen ja immer so, wann macht man so eine Bet? Ich habe jetzt mal geschaut, ich glaube, die Jungs sind seit 2022 am Start. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt, man das noch als früh bezeichnen kann. Es ist wahrscheinlich auch nicht spät, aber es ist halt so gefühlt so mittendrin. Ja, und ich glaube, dieser Timing-Aspekt ist für uns immer wichtig, gerade wenn wir machen ja Pre-Seed, wir machen teilweise auch Bets, da ist fast noch gar nichts da, ja, und das ist quasi eigentlich eine Reihe mit Team-Bet und eine Bet auf eine Market-Opportunity. Das ist bei sowas sehr, sehr schwierig. Und ich würde jetzt behaupten, also da kann Janis sicherlich auch nochmal mehr zu sagen, wenn die sich jetzt für die nächste Runde bei den Series A Funds anklopfen, dann muss da wahrscheinlich schon eine überdurchschnittlich gute Traction da sein, dass man, oder irgendwie halt ein smarter Wedge im Sinne von wegen so, die haben wirklich eine starke Software gebaut. Es ist halt nicht nur nach außen hin Software, sondern auch nach innen hin. Aber ich vermute mal, da muss man schon mit außerordentlicher Software aufschlagen, damit man da jemanden wie den Janis überzeugen kann, vermute ich.
Ja, ich glaube auch, dass es ein Markt ist, der gerade von 20 Companies bespielt wird und nicht von 5, ne? Also auch ein extrem hohes Risikoprofil auf der Seite eigentlich, dass man da sagt, ey, es gibt paar Spieler, die kommen aus dem Karma Accounting First Approach und wachsen jetzt da rein. Dann gibt es ein paar andere Companies, die fangen halt sozusagen direkt mit diesen ESG-Questionnaires an. Und es gibt einfach so viele Regulatoriken und Themen gerade, die das extrem schwierig machen, nicht nur, sage ich mal, ESG-Daten zu nehmen, sondern es gibt auch noch eine Regulatorik, die nennt sich CS3D. Die fokussiert sich speziell auf Supply Chains. Die wird gerade leider aber auf der EU-Ebene geblockt. Und wenn man dann einen Pre-Seed-Markt hat, der hart kompetitiv ist, und eine unsichere Timeline, wann eigentlich viele der Themen wirklich auf die Companies an Regulatorik eintreffen, dann sind das schon sehr risky Wetten in den Early Stages, aber auch sehr spannende Wetten, weil wenn man einen der Player in dem Markt erwischt, die dort Vorreiter sind und gegebenenfalls auch Konsolidator werden können, dann sind das schon extrem starke Positionierungen. Also ich mache mal den Vergleich zu den Financial Accountings und alles rum und Financials. Jeder weiß heute, wie man ein vernünftiges Accounting betreibt und jeder weiß, was eine Umsatzsteuer ist und wie man eine P&L baut. Aber das Ganze gibt's eigentlich auf der ESG-Ebene noch überhaupt nicht, was Daten angeht, weshalb ich glaube, dass dort eben jetzt einiges an Traction kommen wird. Aber wie Fabian angedeutet hat, in der Series B müssen das dann schon KPIs sein, die einen richtig vom Hocker hauen, weil ich glaube, die Zeiten, dass man solche Themen blind in der Series B nachfinanziert und sagt, ja, die Traction kommt schon noch, ist ja ein Climate-Startup oder ein ESG-Startup, die brauchen halt länger für Product-Market-Fit, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei, die gab es vielleicht in 2021, aber jetzt in 2023 schaut man dort dann auch schon relativ hart auf die typischen Traction-Merkmale, die es dann eben geben sollte.
Und so mit Blick auf Folgerunden, dieses Signaling, das jetzt von ENBW Ventures ausgeht, wie seht ihr das? Ist das kritisch zu sehen oder würde man eher sogar sagen, das ist ganz, ganz gut, da jemanden vom Fach dabei zu haben so früh?
Also ich finde ENBW als ein positives Signal, ist klar ein Corporate Venture Capital Fund, aber ich glaube, die ENBW ist mittlerweile das größte Utility-Unternehmen in Europa oder eins der größten, auf jeden Fall auch Vorreiter, was die Themen Renewable Energy und Co. angeht. Also sind, glaube ich, da haben in dem Markt deutlich schneller agiert als andere, arbeiten ja auch schon mit Sunhead zusammen und wenn dann jemand, der, sage ich mal, grundsätzlich schon sehr hohe Standards an Climate- und ESG-Themen verhängt, jetzt hier investiert und auch so, sag ich mal, so viele Leute intern hat, die mit Sunhead wahrscheinlich dann jetzt schon arbeiten, ist das, glaube ich, ein sehr gutes Signal und kein nicht unbedingt ein schlechtes.
Super. Gibt's noch was zu ergänzen? Haben wir was Wichtiges vergessen zu beiden Themen?
Nö, ich glaube, das haben wir ganz gut abgedeckt. Also hoffe ich zumindest.
Finde ich auch, ja.
Ja. Glaube ich auch.
Ja. Nee, mega spannend. Dann machen wir vielleicht zum Schluss nochmal ganz kurz, wer darf sich denn bei euch beiden melden? Also gibt's Themen, die ihr gerne sehen möchtet?
Nee, also bei uns ist so, wie ich auch immer gesagt habe, ne, wir sind Generalist. Das heißt, wir gucken uns alle Industrien an. Wir sind da sehr, sehr opportunistisch. Am besten ist es halt irgendwo in der Pre-Seed-Seed-Stage und sehr früh. Wir mögen sehr, sehr gerne auch, wenn's, sag ich mal so, in Richtung Category Creation geht. Also es muss auch nicht immer so obvious sein, sondern wir mögen einfach Gründer, die sehr ambitioniert sind und halt entweder einen bestehenden Markt auf den Prüfstand stellen oder sogar neue Kategorien kreieren. Am liebsten je früher, desto besser.
Ja. Ja. Und ich würde sagen, bei mir darf sich auch jeder melden, der sich bei Fabi meldet. Also nimmt mich da gern zu C. und auch in Series B, C und D Stage. Ne? Also ja. Wir haben ja bei HV auch einen Early Fund, der sehr generalistisch investiert. Das heißt, wenn ich dann vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner bin, bin ich sicher, dass sich jemand im Team findet, der sich mit den Themen dann beschäftigt.
Bauen wir uns eine gemeinsame Inbox, oder?
Ja, das. Ja, Deal Sharing machen wir sonst ja auch so beim Lunch, aber dann machen wir es mal so. Ja,
genau. Und genau, man hört es schon raus, der gemeinsame Deal bei euch beiden wird irgendwann noch kommen, ne? Das ist fast unausweichlich.
Ja. Es liegt ja nicht an
mir. Ich gebe mir beste Mühe.
Es war mir klar, dass es jetzt kommt.
Cool. Naja, ne? Gut. Ich glaube, wir vertiefen das nochmal. Aber auf jeden Fall für heute war super, muss ich sagen. Ein tolles Debüt von euch beiden hier in der Konstellation. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, wir uns auch.
Ja.
Danke,
Jan. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ne?
Gleichfalls.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Fabian Krautwurst
und
Janis Fett
in der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.